Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Ich bin der Patrick und nach langer Zeit beschäftigen wir uns heute mal wieder mit dem Schatten des Dämonenfürsten und der Kampagne Geschichten aus dem Schatten. Wir sind beim dritten Abenteuer angekommen, was den wundervollen Namen trägt, der seltsame Fall vom verirrten Schwein. Was aber eigentlich nur so eine Randgeschichte ist, aber kommen wir gleich nochmal zu. Aber das hat mich auf jeden Fall schon sehr neugierig gemacht. Kurz zusammengefasst, worum geht's und wie kommt man am besten in das Abenteuer rein, Daniel?
Was bei dem Szenario natürlich auffällt, ist, dass es im Gegensatz zu den vorherigen Abenteuern nicht ganz so urban ist. Also es spielt nicht in Kreuzingen selbst, sondern es spielt auf dem Land. Und wie die Charaktere dann hier gut verknüpft werden können mit der Geschichte, da gibt's so ein paar Ansätze und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber ganz grob, worum geht's? Das Szenario hat ganz viele kleine Handlungsstränge, manche größer und manche kleiner. Prinzipiell geht's aber darum, dass die Charaktere einen alten Elfentempel untersuchen. Das ist eine Ruine, die sich im Wächterhain befindet. Das ist ein uralter Wald. Und die Charaktere sind auf der Suche nach sogenannten Chaos-Scherben. Das sind mächtige Artefakte, mit denen man gerade als Zauberwirker viel erreichen kann, denn sie helfen dir dabei, mehr Zauber zu sprechen, allerdings mit einem kleinen Preis, den man bezahlen muss. Das Szenario kann grob in drei Teile gegliedert werden. Also zum einen erstmal der Einstieg und diese ganze Geschichte, bevor man in den Wächterhain geht. Da gibt's dann einen Bauernhof mit Bauer Schinke, der so seine Probleme hat. Und dann gibt es den zweiten Teil mit dem Wächterhain, den man untersucht. Da gibt es seltsame Tiermenschen und eine Gruppe von Schatzjägern, die da unterwegs sind. Und eben auch der besagte Tempel. Und der Tempel ist dann wiederum der dritte Teil des Szenarios. Wir gehen jetzt alle Teile einmal kurz durch, schauen uns aber zuerst an, wie die Charaktere mit dem Abenteuer verknüpft werden können, weil es ja eben schon ein bisschen fremdartiger ist als das davor. Wie hast du denn die Charaktere verknüpft in deiner Kampagne?
Bei mir war es wie auch bei uns in der gespielten Kampagne, der Zauberer Charybdis, der eben von diesen Chaos-Scherben gehört hat und dann die Charaktere losgeschickt hat, um mehr darüber rauszufinden und sie vielleicht sogar zu bergen. Einer meiner Spieler ist sozusagen bei ihm verbandelt. Ich glaube, als Lehrling hatte ich ihn dann angesiedelt und dadurch war die Verbindung sehr schnell da. Und damit ist natürlich der Fokus, ist mir gerade nochmal so deutlich geworden, natürlich sehr klar auf diesen Handlungsstrang, nämlich direkt auf den Wächterhain gerichtet. Eine andere Alternative kann aber auch einfach sein, dass man davon hört, dass der Bauer Schinke seine Probleme hat und man ihm einfach helfen will, weil man durchbeißt oder weil man da jemanden kennt.
Das ist natürlich auch eine etwas ungewöhnliche Herangehensweise, weil natürlich die Suche nach einem Schwein jetzt irgendwie auch nicht sehr abenteuerlustig klingt. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es natürlich sein kann, dass die Charaktere in ihren Hintergründen ausgewürfelt haben, dass sie eben Bauer sind oder Viehzüchter oder etwas anderes, ne? Dass sie eben diesen Beruf haben, wenn sie ihren Charakter erschaffen. Da kann man dann eben eine gute Verknüpfung herstellen.
Man sollte vielleicht schon mal bemerken, dass es immerhin um eine Prachtsau geht. Also ja, gut, nicht irgendein stimmt, Schwein. Ne? Es ist ein wichtiges Schwein und das zweite ist auch weg und jetzt reicht's Bauer Schinke. Das steht so in dem Buch drin, sehr schön.
Genau. Jetzt ist wirklich genug und das Problem ist natürlich, dass die Schweine von ihm von Kettenscheusalen gefressen wurden und gerissen wurden und die Charaktere können dann ein bisschen nachforschen und können dann auch so diesen Weg zum Tempel finden und herausfinden, woher diese Kettenscheusale kommen. Das Problem ist aber, dass Albrecht Schinke auch ein bisschen wahnsinnig geworden ist im Laufe seiner Zeit, denn er hält einen Halbling gefangen und hält ihn für seinen Sohn. Das ist nochmal eine ganz kleine Nebengeschichte, die bei uns in der Gruppe gar nicht vorgekommen ist. Das macht aber auch nichts. Bauer Schinke hatte ich schon damit gerechnet, dass die Charaktere ihn gar nicht erst besuchen, haben sie aber trotzdem getan und haben dann festgestellt, der ist ein bisschen seltsam, aber nicht so seltsam, als dass wir oben in sein Dachgeschoss einbrechen müssen.
Es war bei mir in der Runde anders. Bei mir haben sie quasi den Halbling gefunden und versucht, den irgendwie da rauszuretten, ohne Schinke jetzt aber auch direkt anzugehen. Ne? Also sie haben schon erkannt, das ist nicht irgendwie, der ist nicht böswillig, sondern der ist einfach ein bisschen verrückt und haben dann in na, Nacht und Nebel, wäre jetzt übertrieben, eben übers Dach hinaus diese Sache da aufgeklärt und den Halbling gerettet. Aber das ist genau das, was sozusagen dieses den ersten Teil, finde ich, absolut flexibel macht. Wir kommen ja gleich noch auf dieses kleine Zwischenstück. Wie kommt man dann vom Bauer Schinke zum Wächterhain? Auch das war bei mir völlig anders. Wir sollten vielleicht noch mal kurz den dritten möglichen Eingang in dieses Abenteuer erwähnen, der noch einen größeren Bogen am Ende braucht, nämlich ein Vikar, den es in dem Dorf gibt, wo es Gerüchte darüber gibt, dass er nicht so ganz auf Gottes Wegen wandert, wenn man so nennen will, und man dort eben Nachforschung anstellen soll. Das ist hier sehr variabel gehalten. Also ich glaube, das ist der Weg, der am meisten Improvisation womöglich auch braucht, weil es gibt hier keine genauen Beschreibungen, was man dann rausfinden kann und was nicht. Aber auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, die Charaktere zumindest in die Nähe zu bringen. Der geht auch regelmäßig Opfergaben im Wald geben, sodass man auch diesen Weg zum Hain relativ schnell aufbauen kann.
Ist bei uns in der Kampagne auch nicht aufgetaucht. Also der Ort Dörfchen hat keine Rolle gespielt und auch die gesamte Geschichte um den Vikar Bryant hat keine Rolle gespielt.
Mit diesen verschiedenen Bausteinen, die es sozusagen gibt, bevor man in den Wächterhain und zum Schrein gelangt, gibt es eben auch verschiedene Wege, wie man eben genau diesen Weg verfolgt. In der Runde, in der ich mitspiele bei dir, wie du schon sagtest, das Dorf gar nicht benutzt. Wir sind, glaube ich, direkt in den Wald und haben eine der Zufallsbegegnungen erwischt, die dort stattgefunden hat, nämlich indem wir eine Person gerettet hatten, die eben diesen Tempel, diesen Schrein aufgesucht hatten und das Übel in die Welt hinausgelassen hatten. Und wir haben sie eben vor Tiermenschen gerettet und die hat uns dann weitergeholfen und den Weg zum Schrein beschrieben. Bei den Spielern war es so, die waren eben, also in meiner Runde, die waren am Bauernhof und sind dann ins Dorf, um dort zu übernachten, haben dann da irgendwie Gerüchte über den Vikar und eine alte Höhle im Norden rausgefunden, sind dann zu der Höhle hingegangen. Dort hat sich eins dieser Wesen, was befreit worden ist, eben versteckt. Und haben dort aber auch die Karte gefunden, weil eins der Opfer die eben bei sich hatte, und sind über den Weg dann zum Schrein am Ende hingekommen. Und das, finde ich, ist so die Flexibilität, die ist da sehr weit und die ist aber auch im Abenteuer oder im Szenario selbst so vorgesehen, dass es verschiedene Wege gibt, zum Schrein zu gelangen, ohne dass es krampfhaft wirken muss.
Bei mir war es auch so, dass ich die Gruppe um Delia, die dann gerettet wird vor den Tiermenschen, die habe ich auch mit Charybdis direkt in Verbindung gebracht. Also das war die erste Gruppe, die Charybdis losgeschickt hat, um diese Chaosscherben zu bergen, und die hat versagt. Darum wurden dann die Spielercharaktere vom Rat der Stadt zu Charybdis geschickt und so konnte man dann eben in dieses Abenteuer gelangen. Wie du sagtest, das war eine der Begegnungen im Wächterhain. Ich glaube, wir haben auch noch eine zweite Begegnung gehabt mit einem Monolithen, die man auf der Zufallstabelle auswürfeln kann. Da sind ein paar Ereignisse, die man natürlich auch auswählen kann, wenn man möchte, um einfach das zu wählen, was einem gerade am passendsten erscheint oder was die Gruppe vielleicht am interessantesten findet. Aber das läuft dann eigentlich ganz gut und man kann dann eben schauen, wie viele Situationen man dann gerne im Wächterhain noch haben möchte als Begegnung. Wenn man dann aber in diesen Tempel kommt, dann habe ich dann auch schon etwas mehr angepasst innerhalb des Szenarios. Dazu kommen wir vielleicht jetzt gleich.
Man sollte vielleicht nur aufpassen, auf dem Weg zum Schrein die Kampfkraft der Charaktere nicht allzu stark zu beuteln, weil das wird schon noch knüppeldickelhart.
Ja, sollte man wirklich darauf achten. Das Abenteuer ist wirklich sehr schwierig. Also gerade bei uns, ich habe vor allen Dingen immer die Anzahl der Gegner reduziert, weil wir nur 3 Spielercharaktere haben. Das ist für die Menge an Gegner, die es so gibt innerhalb des Szenarios, ein bisschen zu viel, fand ich. Gucken wir uns jetzt den dritten Teil an, sozusagen den Kern des ganzen Szenarios, den Schrein. Um in den Schrein zu kommen, muss man zuerst mal so einen Brunnenschacht runter. Das war auch dann der erste Cut innerhalb unseres Spielabends, wenn ich mich recht entsinne. Die Charaktere sind nämlich nach unten gegangen, sehen, da ist Wasser und das Wasser reicht so irgendwie bis zu den Knien oder bis zur Hüfte, war das, meine ich. Und in der Situation kommt eben so eine Hand hoch und versucht, einen der Charaktere runterzuziehen. Und das war der Cut, den wir gemacht haben, und das ist ein sehr guter Cut, fand ich.
Ja, definitiv. Zum einen grenzt er die beiden Abenteuerteile ab, die beiden großen, wenn man so will. Wir hätten das jetzt gerade 3 geteilt, aber sozusagen der Weg zum Schrein und der Schrein selber. Und ja, so ein Kampf am Anfang macht auch gleich wieder Mut auf mehr. Ich weiß gar nicht, wie lange die Spielzeit bei uns, also man muss ja sagen, wenn wir immer Cut sagen, wir spielen 1,5-2 Stunden, je nachdem, wie viel wir vorher plaudern. Bei mir ist das ja dann manchmal schon auch irgendwie diese 3 bis 4, die man normalerweise bei Rollenspielabenden hat. Ich glaube, wir haben das an einem Stück durchgezogen.
Ja, das ist auch, denke ich, kein Problem.
Genau.
Die erste wichtige Änderung, die ich gemacht habe, ist in Bereich Nummer 2. Wenn man dann durch diesen Brunnenschacht durchgeht und dann durch diesen gefluteten Durchgang muss, da gibt es noch eine Gruppe von fleischfressenden Fischen, die auftaucht. Die habe ich rausgelassen.
Ich hatte bei mir die sehr witzige Situation, dass die Leute von mir wissen wollten, wie weit das denn reicht und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich da eine Angabe gemacht habe, die völlig illusionistisch ist zu tauchen, also wie weit man tauchen kann oder ob das irgendwie andere Probleme, auf jeden Fall wollten die bei mir gar nicht durch das Wasser durch. Die hatten da zu viel Skrupel und dann habe ich eben außenrum einen Weg, also sie haben dann außen geguckt, ob es noch irgendwo eine Stelle gibt, wo sie noch einsteigen können. Und ich springe darum jetzt vielleicht einmal kurz. Bei mir gab es dann zum blutigen Lager hin. Das ist auch einer der Räume, die noch so, bevor es richtig in den größeren Bereich reingeht, gab es eben so ein Loch in der Decke, was sich dort gebildet hatte im Laufe der Zeit, sodass sie darüber einsteigen konnten und dann von der anderen Seite in den Keller eingestiegen sind.
Ja, okay, also im Grunde direkt bei den Blutgerippen gelandet.
Genau, die mussten dann ein Blutgerippe bekämpfen oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, hatten dann so den Einstieg.
Ziemlich gefährliche Gegner im Übrigen, also muss man schon sehr aufpassen, das kann eine Gruppe sehr fordern und das sind gleich zwei Stück. Ich hatte in dem Fall nur eines benutzt für uns.
Ich glaube, die hatten vorher schon eins gesehen, eben in der Höhle. Dadurch, dass wir den anderen Weg hatten, ist ihnen schon eins begegnet. Ich glaube, ich hatte es dann hier auch auf eins reduziert. Ich will mir jetzt aber nicht die Hand für ins Feuer legen.
Im Grunde möchte der Tempel eine Sache kommunizieren. Das ist das Wichtigste, was die Spielercharaktere mitnehmen sollten aus diesem Szenario, nämlich, dass Elfen nicht nett sind. Es gibt hier zahllose Situationen, wo gezeigt wird, wie schrecklich Elfen sind und was sie vor allen Dingen Sterblichen antun. Das beginnt damit, dass man in der Vorkammer, das ist Raum 3, schon besondere Darstellungen an der Decke und an den Wänden sieht, wie Elfen Menschen ausweiden und schreckliche Dinge mit ihnen anstellen. Das geht noch weiter mit Situationen später in Raum 5, wo man in der Glaskugel eine Elfe sieht, die sich das Gesicht zerreißt. Und man darf natürlich nicht vergessen, dieser gesamte Schrein hier ist ein Teil eines uralten elfischen Bauwerks. Das heißt also, jeder Schritt ist mit Vorsicht zu genießen.
Nachdem man diesen Bauraum, den du gerade schon beschrieben hast, verlassen hat, gibt's natürlich die übliche Falle, die so ein bisschen dafür sorgt, dass die Charaktere auch aufpassen, wo sie langlaufen und welche Türen sie wie aufmachen.
Bei dieser Falle muss man noch einen wichtigen Aspekt hinzufügen. Das Wichtige an dieser Falle ist, dass sie nur auf Lebewesen reagiert. Die Blutgerippe und die Knochenscheusal und so sind ja alle untot, da sind keine Lebewesen mehr. Das heißt also, diese Explosion tritt nur auf, wenn man ein Lebewesen ist und wenn man eben diese Falle auslöst. Ich glaube, bei uns war es so, dass man die Falle geschickterweise umgehen konnte.
Oder wir hatten irgendwie die mit einem Seil aufgezogen oder irgendwie sowas, ja.
Genau.
Und dann kommt eben genau diese Szenerie, die du beschrieben hast, nämlich diese, man kommt in den nächsten Raum und da ist dann quasi diese Elfe zu sehen, die dieses grässliche Bild zeigt, was dann auch dazu führt, dass man wahnsinnig werden kann, aber man sieht im nächsten Moment quasi das Objekt der Begierde, die Objekte der Begierden, die Scherben, wenn man etwas genauer hinguckt, durch ein Loch im Boden, was von so einer Glaskuppel umgeben ist.
Genau, es gibt im Grunde zwei Orte, wo man Chaos-Scherben finden kann. Einmal ist es Raum 7, das ist der Raum, der direkt unter Raum 5 ist, den Patrick gerade beschrieben hat. Und später gibt es nochmal Chaos-Scherben, die befinden sich im Raum 11. Also wenn die Charaktere weiter von Raum 5 aus nach Süden gehen, dann kommen sie auch zu Chaos-Scherben. Oder wenn sie eben hier in Raum 5 nach Osten gehen und dann unter den Raum 5 gelangen, dann können sie da auch die Chaosscherben herausholen.
Ja, aber die falschen.
Genau, das ist das Problem dabei. Die funktionieren nicht. Die eigentlichen Scherben befinden sich in Raum 11.
Das hat bei uns, glaube ich, unser Zauberkundiger hat das sehr früh rausgefunden. Der hat das, glaube ich, von oben schon erahnen können oder ist ein Stück runtergelassen worden. Ich weiß nicht, irgendwie sowas war da, um das Gleiche auszuschließen. Und ich glaube, sie sind dann auch gar nicht weiter nach da unten gegangen, sondern relativ geradeaus durch. Ja, ins Verderben ist jetzt der falsche Begriff.
Ja, nicht ganz. Also so falsch ist er gar nicht. Denn der Kampf ist wirklich extrem schwer hier. Es gibt hier dieses Konstrukt, das aussieht wie diese Elfenfrau, die man in der Glaskugel sieht. Und dieses Konstrukt hat so ein paar Fähigkeiten, die es sehr schwer machen, es zu besiegen. Als Spielleiter sollte man ein bisschen schauen, dass man das Ganze entsprechend präsentiert oder vielleicht lässt man das Konstrukt auch einfach weg. Das ist auch kein Problem. Das Szenario ist immer noch schwer genug, denn später werden die Charaktere nochmal mit einigen Dämonen konfrontiert.
Was ja auch noch dazu kommt, ist, dass dieses Konstrukt theoretisch jemanden beherrschen kann.
Das macht es so schwierig,
ja. Genau, das sind so ein paar Besonderheiten, die man da berücksichtigen muss. Bei uns waren die dann, glaube ich, schon eigentlich ziemlich durch und ich habe damit gerechnet, dass die zumindest das übliche wir rasten mitten im Dungeon machen oder irgendwie was anderes, aber es ging weiter bei uns. Wobei dann sozusagen dann auch das, was man im Oldschool-Rollenspiel dann ja sehr häufig hat, kreativere Vorgehen losging. Also man kommt dann weiter und kommt dann an den Ort, wo in einer Schale auch die wirklichen Chaosscherben liegen und die sind ja nun das, weswegen man hergekommen ist und mit dem man wieder verschwinden will. Und es war dann so, dass einer meiner Spieler, eben der Zauberkundige, hat die Möglichkeit, sich selber schneller zu machen. Und ich habe dann, weil die eben auch schon ziemlich durch waren, natürlich schon noch so ein bisschen diese Verfolgung der durch Dämonen, die diese Scherben bewachen, dargestellt. Aber das jetzt auch nicht bis zum letzten ausgeholt, weil ich glaube, dann hätte man keine Chance, vor denen wegzulaufen. Dämonen sind sehr schnell. Aber das war irgendwie so der Moment, wo man sagt, eine kreative Idee muss dann irgendwie auch mehr zählen als für mancher Charakterwert.
Ja, in unserer Runde war es ja dann so, ihr habt die Dämonen alle besiegt, konntet also raus mit den Scherben und konntet dann anschließend zu Charybdis zurück und hattet diese Scherben, von denen er euch dann auch einige gab, damit ihr dann sie in den nächsten Abenteuern benutzen könnt.
Ich glaube, wir haben sie noch nicht benutzt.
Ne? Nö, das geht ja auch nicht mehr, dein Charakter ist ja tot mittlerweile.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die Scherben nicht mitgenommen haben.
Da bin ich nicht ganz sicher.
Aber ist auch nicht so relevant, weil auch die haben natürlich auch ihre Nachteile, ne? Das muss man ja einfach berücksichtigen. Es ist hier in dieser Welt eben nicht das Power-Item, was man bekommt und was dann nur gut ist, sondern man kann schnell der Verderbnis oder Wahnsinn anfallen, wenn man sowas hat.
Ja, das ist wohl wahr. Alles klar, dann haben wir Abenteuer Nummer 3 abgeschlossen und wir hören uns in Abenteuer Nummer 4 wieder. Viel Spaß noch mit der Kampagne. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Intro und Outro dieser Episode stammen aus dem Song Follow Me Down von der Oberhausener Band Roadkill for Dinner. Die waren so freundlich und haben uns den Song kostenlos zur Verfügung gestellt. Ihr könnt mehr über die Band erfahren auf www.roadkillfordinner.de, alles zusammengeschrieben, oder einfach bei Spotify die Alben anhören. Ich bin ganz besonders froh, dass wir diesmal keinen französischen Titel haben, den ich mühsam aussprechen muss, sondern das Ganze ging ganz locker von der Zunge. Vielen Dank nochmal dafür und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.